That's Up.
The legends have all suffered a success here.
Oh, da reißt gleich mal ein richtiges Loch.
It is Sagan in green.
Sofrir, une victoire d'étape.
Viva Yandernal, vive le Tour de France.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Die Tour de France kommt in den Pyrenäen an. Wir sitzen immer noch in München. Thomas in der selbstverordneten Quarantäne, löblich von dir. Und mit dir will ich jetzt darüber sprechen, was heute alles so passiert ist. Hallo Thomas.
Grüß dich Jonas. Die Quarantäne, die heißt von Anfang an den ganzen Tag auf der Couch sitzen und Tour de France schauen. Und genau zum richtigen Tag hat sich das heute angeboten.
Die beste Quarantäne der Welt, glaube ich, aktuell für dich. Muss man ein bisschen seinen Privilegien bewusst sein, bist du. Und ich glaube, wir wollen zuerst mal auf die Kultur schauen natürlich, bevor wir diese Etappe in der Gänze analysieren.
Absolut, es wurde heute durch, oder der Zielort heute, Ludenville, liegt natürlich, jeder weiß es, in der Region Okzitanien. Und Okzitanien hat natürlich auch noch eine alte Sprache, die okzitanische Sprache, die nach und nach ausstirbt. Aber Jonas, die Okzitanisch, woher kennt man's? Natürlich, es ist die Sprache der Troubadoure. Troubadoure hat man vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch von Asterix. Worüber genau die Troubadoure in eben dieser Sprache gesprochen haben, das habe ich heute mal nachgelesen.
Der Blick übers Lenkerband.
Troubadoure verfassten Gedichte und sangen sie bei Hof vor. Es ging um die unerfüllte Liebe zu verheirateten, adeligen Damen. Trotz Verschlüsselungen und Andeutungen wussten meist alle ganz genau, wer gemeint war. Sie priesen ihre Reize, schafften eine Art weltlichen Marienkult. Die Liebe hat eine profane, eine sakrale Seite, erfordert Mutproben, Begehren, Hoffnung. Beide allerdings, Anbetender und Begehrte, hatten strikt platonisch zu handeln. Zu Sex kommt es allenfalls in der Fantasie.
So, mein Lieber, ich möchte erstmal eine popkulturelle Referenz reinbringen. Du kennst ja vermutlich von Asterix Troubadix.
Selbstverständlich.
Daher scheint der Name oder angelehnt an diese Troubadoure zu sein.
Ja, definitiv, so ist es. Und ich habe es mir die letzten Tage schon immer versucht, irgendeinen Vergleich dann zum Radsport zu schaffen, vom Lenkerband. Würde ich heute so hingehend machen, dass das Ziel der Troubadouren-Gedichte so ein bisschen wie das gelbe Trikot für die Franzosen ist.
Ja, das musst du mir nochmal erklären, mein Lieber.
Na, es geht's.
Das scheint mir weit hergegangen.
Naja, lass mich argumentieren. Es geht um den Reiz, es geht um so ein bisschen alle wissen ganz genau, was gemeint ist. Alle wissen, die Tour, die Franzosen wollen einen Mann im gelben Trikot. Aber das gelbe Trikot ist schon verheiratet. Das gelbe Trikot ist für die Franzosen nicht zu erreichen. Hat man heute gesehen. Alle hoffen auf Alaphilippe, alle hoffen auf Thibaut Pinot. Beide haben sich heute aus dem Kampf ums gelbe Trikot verabschiedet.
Ja, zwei Leute sind noch da. Also so ganz außer Reichweite ist es noch nicht. Guillaume Martin und Romain Bardet. Der Romain Bardet hat es auch noch versucht, aber okay, so eine Argumentation kann ich zumindest ein bisschen akzeptieren. Nicht ganz so wild wie Lukas Vergleich mit dem Fastfood.
Ja, das will ich aber auch hoffen. Na, ansonsten sprechen wir über die Etappe. Es geht in die Pyrenäen, der erste Berg der Ork-Kategorie. Und am Ende gewinnt ein Franzose, Nant Peters. Es ist heute alles ein bisschen tierisch. Witzig habe ich nämlich auch noch nachgelesen. Er wird wegen seiner ausgeprägten Augenbrauen im Team Le Pinguin genannt.
Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum Le Pinguin.
Verstehe ich auch nicht. Was ich aber witzig fand im Ziel, weil es war ja, um das schon mal für die, die es nicht gesehen haben, aufzugreifen, es gab recht früh eine große Ausreißergruppe. Da waren ein paar bekannte Namen auch drin. Unter anderem Nance Peter war dann, Krok Andersen von Sunweb war noch mit dabei. Und dann eben die Ziege.
Wer ist es? Inno Zakarin hoffentlich.
Ja, ganz genau. Weil man könnte meinen, Zakarin, erfahrener Bergfahrer, der war dann am Ende, war es dann nämlich ein Zweikampf zwischen Nance Peters und Inno Zakarin. Nant Peters hat in der Abfahrt angegriffen. Man hat gesehen, Inno Zakarin in der Abfahrt ist jetzt auch keine Offenbarung. Da hat er nämlich dann genau die Zeit verloren, Zakarin. Und herrliches Interview nach dem Ziel. Nant Peters sagt dann einfach, er wollte in der Abfahrt attackieren und hat gesehen, Zakarin fährt ab wie eine Ziege.
Für mich sah das nämlich gar nicht so nach einer Attacke aus, sondern einfach nach einer Bergabfahrt mit anständigem Tempo. Man muss dazu wissen, auch Zakarin ist schon mal sehr schwer gestürzt bei einer Abfahrt. Also der hat da einen nötigen Respekt. Man kennt es auch von Thibaut Pinot, der große Probleme hat abzufahren, der es inzwischen besser in den Griff bekommen hat, aber der auch nach einem Sturz richtig Angst hatte. Und ich glaube, man hat es wieder gesehen. Ich bin auch immer kein Riesenfreund von solchen Abfahrten. Am Ende des Tages gehört es dazu und man hat eine große Chance, dann Etappensieg rauszuholen, und den hat sich Norse Peters wirklich verdient geholt, auch wenn er, wenn du mich fragst, an diesem letzten Berg schon ordentlich gekämpft hat. Also das sah nicht mehr nach einem runden Tritt aus, sondern da war viel Kraft, viel Wille und ein deutlich beweglicher Oberkörper dabei. Da war nicht mehr viel Ruhe auf dem Rad.
Aber naja, so schnell wie heute gefahren wurde und so ein Zweikampf, für die sich geliefert haben, Sakharin am Ende vielleicht auch derjenige von den beiden, der schneller den Berg rauffährt, aber es gehört zum Radsport dazu, wer den Berg rauffährt, muss auch runterfahren, und das ist eine Disziplin, die zum Straßenrennradsport dazugehört. Klar, für ihn war es natürlich, er hat am Port de Ballet hat er dann in der Abfahrt angegriffen, und dann ging es natürlich nur noch darum, beim Périssourde, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, dass er da eben oben ankommt und Sakharin nicht rankommen lässt. Weil man hat schon gesehen, Sakharin holt bergauf ein bisschen auf. 45 Sekunden waren es unten. Oben waren es nur noch 20 Sekunden, 15 Sekunden Vorsprung. Und klar, für Peters ging es nur darum, oben vor Sakharin anzukommen, weil in der Abfahrt hängt er ihn wieder ab. Und dann war es relativ früh dann auch klar, dass er diese Etappe dann auch gewinnt.
Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass Sakharin hat relativ früh dann realisiert, hat wahrscheinlich das auch aus dem Teamwagen gesagt bekommen, dass seine einzige Chance ist, jetzt an Peters ranzufahren und direkt vorbei. Also ich glaube, selbst wenn sie oben zusammen angekommen wären, hätte Sakharin keine Chance gehabt. Deshalb hat Sakharin unten so eine richtige Attacke gestartet, ist er sicher auch ein bisschen über sein eigentliches Level rausgefahren, und dann ist er am Ende ein bisschen eingebrochen und dann auch nur Vierter von der Etappe geworden. Die Zweiten und Dritten sind noch zu nennen, Tom Skuins oder wie auch immer man ihn ausspricht, und Carlos Verona von Movistar, der ist noch Dritter geworden. Ich glaube, sehr gute Ausreisegruppe, die es da geschafft hat. Und man hat gesehen, dass im Hauptfeld erstmal auch niemand willens ist, dann so eine Gruppe dann auch einfangen zu wollen. Was uns, glaube ich, zum Kampf ums Gesamtklassement bringt, was wir natürlich immer im Auge haben. Und da gab es einen erstaunlichen Angriff. Thomas, du bist ein kleiner Wahrsager. Du hast gestern in der Folge schon vorhergesagt, dass jetzt Fahrer wie Pogacar, Landa und Port attackieren müssen, und siehe da, alle drei haben attackiert, aber nur einer erfolgreich, Tadej Pogacar.
Ja, und wie. Also was wir heute vor allem gesehen haben, war zum allerersten Mal bei der diesjährigen Tour ein richtiges Muskelzeigen der Fahrer. Es war ein richtiges Mann-gegen-Mann-Fahren am Ende. Es war eine Attacke nach der anderen. Ich weiß gar nicht, Adam Yates, dem hat es von links und von rechts hat's eine Attacke gesetzt. Ich weiß nicht, ob der sich heute zwischendurch immer so sicher war, dass er das gelbe Trikot nach der heutigen Etappe behält. Er hat es behalten, auch wenn es knapp war und wenn er dafür auch richtig viel investieren musste. Und dann, ja, es war ein unfassbares Tempo, wie da dann die Berge hochgefahren wurden. Es hat das Gesamtklassement ja nicht wirklich durcheinander gewirbelt, aber es hat einiges offenbart. Und man hat heute gesehen, es gibt ein paar Fahrer, die sind richtig fit. Es gibt ein paar Fahrer, die sind schon raus. Dazu gehört auch Julien Alaphilippe. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend. Klar, dass der an den langen und hohen Bergen, da ist er einfach kein GC-Fahrer, kein wirklicher. Dass er so viel Zeit verliert, ich glaube, es waren dann 10 Minuten heute, das hätte ich auch nicht gedacht, das war überraschend. Ein Indiz dafür, wie schnell gefahren wurde im Berg. Und was natürlich, naja, sehr überraschend ist, ist, dass Thibaut Pinot sich heute verabschiedet hat. Er fährt zwar weiter, hat aber heute 20 Minuten Rückstand kassiert, hat von Anfang an nicht gut ausgesehen. Sein Team hat ihm ja auch immer nur noch auf die Schulter geklopft. Ich habe mich gefragt, woran es liegt, weil sowas, Thibaut Pinot hatte schon oft Pech und oft irgendwelche Verletzungen in der dritten Woche dann. Sowas darf in der ersten Woche nicht passieren. Ich weiß nicht, ob sein Coach oder einer aus dem Team hat nach dem Rennen gemeint, ja, sie haben die letzten Tage versucht, die Spuren des Sturzes der ersten Etappe ein bisschen zu verschleiern. Heute hat man sie gesehen. Bitter für Thibaut Pinot, aber ja, definitiv einer der Top-Favoriten, komplett raus im Kampf. Und da muss man auch sagen, ich wünsche Thibaut Pinot natürlich, dass er die Tour zu Ende fahren kann. Das neue Ziel von Groupama FDJ ist wohl auch jetzt offiziell, sie gehen jetzt auf Etappensiege. Ich würde mich natürlich für Pinot freuen, wenn der in der dritten Woche fit genug ist, dass er sich mal noch eine Etappe holen kann. Aber zu Thibaut Pinot gehört es auch, 12 Grand Tours bisher gefahren, nur 6 davon beendet. Und so wie er heute aussah, bin ich mal gespannt, ob er die diesjährige Tour dann beenden kann.
Ja, zu meiner Meinung beenden kann. Und ich weiß auch immer nicht, bei FDJ, sie haben kein so wahnsinnig starkes Team, dass sie jetzt sagen können, ja, jetzt gehen wir hier richtig auf Etappensiege, wie das zum Beispiel Astana machen kann, die ja vorgestern ihren Sieg geholt haben. Und David Gaudu, ihr zweitbester Bergfahrer, ist angeschlagen, schwer gestürzt. Jetzt ist Pinot komplett raus. Und es sah jetzt nicht heute so aus, als wäre das also er könnte sich da so erholen, dass er richtig fit wird wieder, sondern der sah schon richtig, richtig übel aus, wie er da hinten gesessen ist. Und ich glaube, du hast es richtig gesagt, nicht nur Pinot ist so ein bisschen rausgefallen, auch Emanuel Buchmann ist da hat man jetzt gemerkt, was er doch für Probleme hat am Berg, diese Nachwirkungen vom Sturz. Er hat wieder keinen Helfer dabei gehabt, weil Wout van Aert an dieser Stelle, nochmal kurz erwähnt der Name, den ersten Berg, also diesen Ork-Kategorieberg hochgefahren ist und hinten alle rausgefahren hat. Also für mich ist gerade
Wahnsinn.
Wout van Aert der stärkste Fahrer im Feld. Also klar, er wird
der stärkste Fahrer der Welt.
Ja,
vielleicht.
Absolut.
Also was macht dieser Mann? Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Der hat jetzt 2 Etappen gewonnen, bei denen, wo er nicht bei den Etappen, wo er nicht auf Sieg gefahren ist, war er mit der wichtigste Helfer. Gestern einen unfassbaren Aufwand betrieben, die Etappe noch gewonnen. Heute, der hat vorne das Tempo gemacht, das sind Leute wie Michael Kwiatkowski, sind da rausgefallen. Sepp Kuss hat sich vor ihm verabschiedet, also das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange dieser Mann das durchhält, den kannst du für alles einsetzen. Der wird am Ende, wenn der so weiterfährt, ist er am Ende der Mann, der für Primoz Roglic auf den Sieg fährt, der Primoz Roglic ins gelbe Trikot fährt und sich nebenbei noch das grüne mitnimmt.
Also unfassbar stark, was der Mann gemacht hat. Was man auch gesehen hat, Team Jumbo-Visma, die Rollen sind jetzt klar verteilt. Also es ist so, Tom Dumoulin hat den Helfer gegeben, hat das Tempo unglaublich hochgezogen am letzten Berg vor dem Ziel, am Périssoud. Und damit ist ganz klar, Tom Dumoulin, der hat jetzt auch 2 Minuten nochmal verloren auf diese Gruppe von Spezialisten, der wird ihm helfen. Also der wird nur für Roglic da sein. Der hat, glaube ich, auch ein bisschen abgehabt, hat selber gemerkt, die Form ist nicht ganz so da und Roglic hat eine absolut super Form. Also der ist nur für ihn da.
Ja, und Tom Dumoulin, muss man auch sagen, das ist dann genau der Call, der zeigt, wie stark und so wie es momentan aussieht, zeigt das, dass an Primoz Roglic absolut nichts vorbeiführt für den Gesamtsieg, weil jemand wie Tom Dumoulin, der heute das Tempo, der hat sich heute aufgeopfert für Primoz Roglic, der hat sich selber kaputt gefahren, aber eben nicht nur sich selber. Als der vorne das Tempo gemacht hat, sind dann Leute wie Emanuel Buchmann und wie auch ein paar andere Fahrer hinten rausgefallen. Ja, und dann war Roglic hinten raus noch relativ frisch, so sah es aus, hat dann auch nochmal eine Attacke setzen können, beziehungsweise auch vor allem die Attacken mitgehen können. Und das ist genau der Punkt. Ich fürchte, wenn nichts Großartiges dazwischen kommt, wird der Kampf um den Gesamtsieg nicht sonderlich spannend, weil Roglic kann jede Attacke mitgehen. Im Gegensatz dazu Egan Bernal, der weiß ich jetzt nicht, wie sehr er sich noch Kräfte spart oder was er heute nicht mitgehen konnte, weil die Attacken, die Tadej Pogacar mal gesetzt hat, die auch Nairo Quintana gesetzt hat, die Guillaume Martin gesetzt hat, Roglic konnte immer mitgehen. Egan Bernal hatte da schon Schwierigkeiten und das lässt mich eigentlich befürchten, dass der Kampf um Platz 1 relativ unspannend wird, weil Primoz Roglic zeigt jede Etappe mehr der absolute Top-Favorit, aber sagen wir mal, Platz 2 bis 6 sind für mich komplett offen. Da kann alles passieren. Und wir haben heute auch gesehen, wenn wir eben die Stärke, die kommt jetzt nicht neu, die Stärke von Team Jumbo-Visma, Egan Bernal wird das ziemlich alleine machen müssen. Er hatte heute am Ende nur noch Carapaz dabei, auch nicht mehr ganz bis zum Schluss. Und während bei Jumbo-Visma dann noch 3 Leute vorne mitfahren sind, in fast jedem anderen Team ist das ein Einzelkampf. Also Buchmann, da die Helfer-Thematik ist klar. Auch Nairo Quintana muss das alleine fahren. Und es sieht ein bisschen so aus, als ob auch Egan Bernal das am Ende, wenn er es reißen will, alleine machen muss.
Er hatte kurz noch Carapaz dabei, der ein bisschen geholfen hat. Aber am Ende des Tages muss er natürlich viel alleine machen. Ich glaube nicht, dass er sich Kräfte gespart hat. Sondern ich glaube, die Frage ist ein bisschen, die jetzt aktuell zu stellen ist, wer bekommt seinen Formaufbau so hin, dass er in der 3. Woche den Peak hat? Ich glaube, das ist die Frage bei Bernal, die man stellen muss. Er sah heute nicht so gut aus, gerade Pogacar, du hast es angesprochen, der holt am Ende jetzt 40 Sekunden raus. Höchst ärgerlich, dass er gestern 1,5 Minuten verloren hat. Sonst wäre er jetzt im gelben Trikot, hätte er sich verdient gehabt. Er sah unglaublich stark aus. Also das war eine Attacke am Berg. Er hat erst eine Attacke gesetzt, da konnte noch Roglic mitgehen. Quintana ist noch dazu gefahren und dann hat er nochmal attackiert und dann bin ich mir eben nicht sicher, ob Roglic nicht mitgehen wollte oder konnte. Ich vermute eher, dass er nicht wollte. Ich will aber bei Roglic noch auf eine Sache hinweisen. Er hat öfter mal ganz merkwürdige Positionen im Feld. Als Pogacar angreift, ist er Vorletzter in dieser Gruppe. Das waren, glaube ich, 12 Leute und Roglic ist ganz hinten an der Gruppe dran und muss dann nochmal, das sind dann einfach 10 Meter, die er mehr zufahren muss und das leuchtet mir nicht ein, warum er da so weit hinten rumgondelt und sich nicht einfach an dritter Position aufhält, weil er ist der stärkste Fahrer und das sind taktische Schwächen, die am Ende einfach nicht sein müssen. Und er kann sich das sparen, da nochmal kleine Körnchen, wenn er weiter vorne bleiben kann. Das schafft er hoffentlich. Das fehlt ihm aus meiner Sicht manchmal noch ein bisschen, diese taktische Cleverness, da vorne zu bleiben.
Oder er kann es einfach.
Ja, er kann es auch einfach. Aber
weil er fährt auch von hinten noch alles zu. Absolut. Also wir haben es heute gesehen, also es war heute wirklich, gerade beim letzten Berg, beim Col de Perrescourt, das war spannend mit anzuschauen, weil es hat eine Attacke nach der anderen gesetzt. Pogacar, klar, dessen dritte Attacke saß dann, da ist er dann auch weggefahren, aber auch Quintana hat da mal angegriffen, einer nach dem anderen. Und ja, Roglic fährt einfach mit. Pogacar kann sein, ich glaube auch, dass ihn dann hat fahren lassen, weil er sich denkt, gut, dann holt er halt 40 Sekunden, holt er halt eine Minute auf, der ist immer noch hinter mir. Ich glaube, dass Jumbo-Visma momentan nur so viel macht, wie sie machen müssen. Ja. Wenn es nicht um Zeitbonifikationen geht, hätte es heute keine Ausreißergruppe gegeben, glaube ich nicht, dass Roglic Pogacar fahren hätte lassen. Dann hätte der lieber um den Etappensieg und vielleicht noch eine Zeitbonifikation oder so mitgekämpft. So war es ihm egal, weil ich denke, gut, Nairo fährt dazu. Ja, auch alle anderen, die vorne angreifen, die Attacken fährt er zu, alles andere muss er ja nicht.
Ja, absolut. Kann absolut sein. Ich finde es nur ärgerlich. Also warum sollte er das tun? Warum sollte er nicht, obwohl er der stärkste Fahrer ist, trotzdem kann er ja taktisch clever fahren, spricht er jetzt erstmal nichts dagegen. Hoffe ich mir noch, weil ich glaube, es macht es ihm noch leichter, da was zu gewinnen. Mal sehen, wie es aussieht. Ansonsten, wir haben es schon angesprochen, Buchmann leider mit Problemen hinten rausgefallen. Ansonsten.
Ein Wort aber noch zu Buchmann, weil ich finde, die Thematik, die bei Buchmann aufkommt, ist ja größtenteils die, Buchmann braucht mehr Helfer, es mangelt ihm am Helfern. Ich sehe die Helferthematik, die fehlenden Helfer, nicht das größte Problem von Emanuel Buchmann. Emanuel Buchmann hat unfassbare Stärken, lange Berge, unfassbar gleichmäßig und stark hochzufahren. Was ich aber nicht glaube, und dass er heute im Kampf Mann gegen Mann diese Attacken, wie sie ein Tadej Pogacar, wie sie ein Primož Roglič, wie sie ein, Quintana zum Beispiel auch, wie sie alle gesetzt wurden, die hätte Buchmann nicht mitgehen können und die konnte Buchmann dann auch nicht mitgehen. Und ich glaube, das ist eher das, was es entscheiden wird, weil klar, Primož Roglič hat viele Helfer, aber ja, Quintana fährt da auch größtenteils alleine rum. Bernal wird da auch viel alleine fahren müssen. Guillaume Matar hat da auch jetzt nicht noch zwei Mann um sich rum, die ihm da helfen. Die machen das größtenteils dann alleine und können es eben alleine.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages muss man sagen, es wird eine Tour, die nicht sonderlich vorhersehbar sein wird in der dritten Woche und auch nicht sonderlich kontrollierbar, weil selbst Jumbo-Visma hat am Schluss, als Dumoulin dann rausgefallen ist, niemanden mehr da, sondern Roglic war auch auf sich alleine gestellt. Was erstmal für den Fernsehzuschauer grandios ist, das hatten wir lange nicht. Ineos scheint nur noch eine Klassikertruppe zu sein, die bei Windkanten alles kontrolliert und kaputt machen kann. Am Berg ist aber nicht mehr viel los. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist eher, wer nicht mehr dabei ist, so um den Kampf um die Top 10, auch weil die einfach Schwächen gezeigt haben. Enric Maas würde ich da auch nochmal nennen, der nochmal ordentlich Zeit verloren hat. Und der Rest ist einfach jetzt vorne dabei, die Top 10, die jetzt da sind. Adam Yates muss man mal abwarten. Also die Top 9, muss man besser sagen. Pogacar ist jetzt auf Platz 9 gekommen, plus Landa, plus Port, die auch super aussahen heute, die dann auch nochmal eine Attacke versucht haben, die aber nicht ganz so stark waren wie Tadej Pogacar.
Ja, die vor allem auch schon ein bisschen Rückstand haben und erstmal so, naja, ein Landa und ein Port müssen erstmal 1,30 da eben auf die Top-Leute noch aufholen, was unfassbar schwierig wird. Auch ein Esteban Chaves, klar, zeigt er bisher eine starke Tour. Aber die Leute wirst du aus dem Kampf oben rausrechnen müssen. Ansonsten hast du da noch viele Leute, die da eben mitfahren. Und das ist eben, wie du sagst, für den Fernsehzuschauer geil, dass nicht nur 5 Leute vorne mitfahren, sondern dass wirklich heute noch 10 Leute sind. Ob das jetzt ein Rigoberto Urán ist, Miguel Angel López, Roman Bardet, der heute mich vor allem dahingehend überrascht hat. Der hat heute hinten raus nochmal eine Attacke aufs gelbe Trikot gesetzt, und zwar im Flachen. Nach der Abfahrt vom letzten Berg hat der nochmal reingetreten, war im virtuellen Klassement dann auch auf einmal 4 Sekunden nur noch hinter Yates, bis Adam Yates dann wohl auch gemerkt hat, oh Gott, jetzt muss ich doch mal auch ein bisschen Nachführarbeit hier machen, weil sonst verliere ich das Gelbe heute. Also, dass gerade so ein Leichtgewicht wie Roman Bardet dann flach noch eine Attacke setzt. Ja, aber sagt auch ein bisschen was über das Selbstvertrauen und über den Kampfgeist, den diese Leute machen. Die wollen nicht abwarten, sondern anscheinend fühlen die sich alle fit genug, um da anzugreifen. Macht es umso interessanter, auch für morgen. Das kann genauso abgehen nochmal wie heute. Bei Adam Yates muss man sagen, er hat das gelbe Trikot noch. Von meinem Gefühl her und auch so, wie er sich im Interview gibt, ist das aber nur noch immer noch mal einen Tag retten. Er meinte schon, er hat sich heute gefreut, dass er es behalten kann. Morgen sieht er auch eine ganz schwere Etappe, wo er auch nur meinte, da wird man es gerne noch mal tragen, weil danach kommt ein Ruhetag und dann kommen 2 flache Etappen. Also bei Yates klingt das mehr so nach dem, ja, er freut sich über jeden Tag und versucht halt immer noch einen Tag länger rauszuholen, dass wie er das gelbe Trikot tragen kann. Aber der wird am Ende, schätze ich, nicht realistisch auf die Top 5 irgendwie da mit eingreifen können.
Ja, ich glaube, der Punkt ist aber schon, wenn er es jetzt nochmal haben kann, dann ist es schon realistisch, bis, sagen wir mal, zur mindestens bis zur 13. Etappe wird er es dann behalten, was schon mal der Ansage ist, dann ist es auch gar nicht mehr so weit. Dann wird er auch nicht mehr sich zurückfallen lassen und dann wird er alles reinlegen, dass er da unter die Top 10, Top 5 vielleicht fahren kann am Ende des Tages. Guillaume Matar kann man noch nennen, der war auch super drauf, auch angriffslustig wieder, hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte noch zu Romain Bardet eins sagen, ich glaube, das war der Franzose, den man am wenigsten genannt hat. Also ich glaube, wir haben den kaum angesprochen als einer der Favoriten, sondern wir haben so gesagt, gut, jetzt verlässt er das Team, letzte Tour, will sich dann nochmal vielleicht einen Etappensieg holen oder was weiß ich, Bergtrikot, aber jetzt ist er vorne dabei, hat bisher, er war nicht ganz bei den absoluten Top-Leuten heute dabei, hat immer wieder wie Egan Bernal auch Zeit verloren am Berg, konnte dann aber wieder zurückkommen und dann holt er sich's am Ende und will nochmal sogar aufs gelbe Trikot gehen, was beeindruckend ist.
Ja, das ist spannend, das ist tatsächlich man hat es halt auch im Fernsehbild gesehen, klar, die französischen Kameras sind es gewohnt, die haben halt ganz lange auf Thibaut Pinot draufgehalten, auch Alaphilippe, was ich auch witzig fand, Alaphilippe hat ja mal noch eine Attacke gesetzt, die hat eine Minute gedauert und dann ist er komplett hinten rausgefallen, also den Sinn dieser Attacke habe ich nicht ganz verstanden.
Ich kann es dir erklären, pass auf.
Okay, ja.
Reine Poser-Taktik. Alaphilippe ist ein Kameratyp und der hat wahrscheinlich schon gemerkt, ja, jetzt geht hier, so viel geht es hier nicht mehr zustande.
Dann lieber noch einmal richtig
rein. Dann fahre ich nochmal raus.
Bevor ich unspektakulär hinten raus, weil ja, so kann man es sehen. Aber klar, die Franzosen, erst um den Punkt noch zu beenden, ganz lange auf Thibaut Pinot, ganz lange auf Alaphilippe und sie haben es erst ganz spät irgendwann gemerkt, ja sag mal, wir haben ja immer noch Guillaume Matar, wir haben immer noch Romain Bardet drin und dann haben sich die Kameras schnell verändert, weil dann ging es auf die anderen beiden Franzosen. Hätte man jetzt vielleicht nicht gedacht, dass genau die beiden da vielleicht nochmal die heißesten Anwärter für ein französisches gelbes Trikot werden, aber Guillaume Matar sieht super gut aus, fährt aggressiv, setzt Attacken. Ja, warum soll der nicht aufs Podium fahren?
Ja, und der Mann hat gar keinen Druck. Wir sind begeistert von Bardet, von Matar. Morgen geht's weiter in den Bergen. Wir wollen aber nochmal neben den Franzosen auf die Ausreißer und Ausrutscher des Tages blicken.
Ausreißer und Ausrutscher.
Und der Ausreißer, für mich ganz klar, auch ein Franzose. Ein absolutes Highlight. Wir haben ihn schon mal gelobt. Cousin ist sein Name, damals vor allem auf Twitter von uns promoted in dem Sinne, für sein Haupthaar auf dem Kopf. Heute hat er nochmal eine ganz andere Seite von sich gezeigt und hat sein voluminöses Brusthaar, so möchte ich es mal ausdrücken, in die Kamera gehalten. Richtig beeindruckende Wolle oder fast Fell, das er da mit sich rumführt.
Ja, ein Mann, du hast es angesprochen, nicht nur das Haupthaar, sondern die gesamte Körperbehaarung scheint zu begeistern. Inwiefern sich da die Sponsoren immer freuen, wenn da mit offenem Trikot gefahren wird, aber gut, am Ende schaut dem Kerl wahrscheinlich einige Zuschauer ganz gerne auf die Brust. Ja, du hast angesprochen, es ist beeindruckend. Auch ja, er war mitten in der Spitzengruppe mit drin, konnte dann nicht ganz irgendwie, hatte dann nicht mehr ganz so viel mit dem Etappenausgang zu tun. Aber ja, der Auftritt im Fernsehbild, der war auf jeden Fall ein Highlight.
Und ich möchte noch auf einen Fahrer aus diesem Team von Total Direkt Energie hinweisen. Und zwar, der hatte eigentlich gar nicht so viel zu tun mit dem Ausgang der Etappe. Geoffrey Soupe heißt der Mann, der war in der Gruppe von Pinot und der hat immer, die Kamera war immer frontal auf Pinot. Und so links an der Seite war er zu sehen und der Mann hat einen massiven Bart mit sich herumgetragen. Also die scheinen sich generell der Haarpracht verschrieben zu haben. Das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Daumen hoch.
Worauf schaust du denn bitte bei einer Radsportübertragung?
Ja gut, man muss sagen, wenn man die so sieht, ist ja schon auffällig. Bei Pinot, da gab es jetzt nicht so viel zu sehen außer Schulterklopfen. Und dann schaut man an, wer da mal noch so rumgondelt und der Mann ist wirklich höchst prominent da immer an der Seite gefahren, hat es sein Sponsor nochmal präsentiert in einer aussichtslosen Situation.
Wir brauchen mal einen Bartträger auf dem Podium bei der Tour.
Ja, Simon Geschke.
Ja, gut, aber Podium bei der Tour, das wird nichts für Simon Geschke. Aber schau sie dir an, diese Nairo Quintanas, diese Egan Bernals, auch ein Primoz Roglic. Klar, ein Primoz Roglic hat dann vielleicht noch ein paar Härchen hier und da, aber an sich sind das alles relativ glatte Typen, ne? Absolut. Da wäre ein Thibaut Pinot, wäre da schon vielleicht mal noch. Aber lass uns nicht zu lange über Körperbehaarung sprechen.
Das atmet sagt, aus, ich merke schon. Das sagt Thomas auch aus Selbstschutz. Obwohl wir hier Podcaster sind, kann ich das an dieser Stelle sagen. Ausrutscher für mich am heutigen Tage war der Tracker von der Tour de France. Die haben immer so, dann zeigen sie aus so einer Helikopterperspektive, kreisen sie die einzelnen Fahrer ein und bestimmen dann die Geschwindigkeit. Und das war heute sehr weit daneben. Da ist nämlich Guillaume Matar berghoch am letzten Berg gefahren, am Périssoud. Und bei ihm stand 19 km/h, Primoz Roglic zwei Positionen hinter ihm, 25 km/h. Das wage ich zu bezweifeln.
Schätze ich auch nicht. Ja gut, das ist Das ist ein anderes Thema, wie das immer läuft, wie das getrackt wird. Da hat uns eh auch eine Frage dazu erreicht, da können wir da jetzt vielleicht, kann man das jetzt anfügen, weil uns immer wieder Hörer auch auf Instagram irgendwie schreiben. Einer, der noch gefragt hat, was machen diese Anbauteile unter dem Sattel oder auch an der Kettenstrebe der Räder? Ja, das sind meistens die Tracker eben oder die Zeitmessungen. Oft haben ja der Fahrer dann hinten an der Sattelstütze noch eine Kamera dran, wo man immer wieder diese GoPro-Perspektive da quasi sieht, einfach aus dem Grund, weil es da aerodynamisch am wenigsten ausmacht. Also der Raum hinter der Sattelstütze ist aerodynamisch quasi ein Nullpunkt. Da kann man hinpacken, was man will. Das spielt für den Wind keine Rolle, weil das so ein luftleerer Raum sozusagen ist. Und eine andere Frage, die auch noch kam, ist euch mal aufgefallen, dass Toni Martin nie eine Brille trägt? Was könnte der Grund dafür sein? Die Thematik habe ich jetzt schon woanders auch gelesen und gehört. Da kam zum Beispiel auch Meinung, also keiner weiß es, alle spekulieren nur. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, vielleicht passt die Brille vom Sponsor eben nicht ganz irgendwie. Ich habe mir heute noch eine andere Theorie überlegt. Wie gesagt, wir sind hier im Bereich der Spekulationen. Aber was ich mir gedacht habe, Toni Martin ist ja der Fahrer, der wahrscheinlich am meisten von allen in Aero-Position fährt. Und wenn man den Oberkörper und auch die Kopfhaltung von Toni Martin anschaut, der hat ja sein Gesicht selten in Richtung vorne, sondern eigentlich meistens in Richtung Boden. Und ich kenne das, das ist mir nämlich nicht aufgefallen, wenn man zum Beispiel auf dem Zeitfahrrad sitzt und dann eben viel mehr drauf liegt, das Gesicht Richtung Boden schaut, dann müssen die Augen ja sozusagen so nach oben gucken. Ich hoffe, man versteht jetzt, was ich meine. Also richtet mal das Gesicht Richtung Boden und versucht nach vorne zu schauen. Und da kann eine Brille genau mit dem Rahmen eben immer im Sichtfeld sein, weil man quasi so ein bisschen über die Brille hinausschauen muss. Und da gibt es Brillen, die sich genau für sowas besser eignen als andere, weil oft ist dann genau der obere Bügel der Brille genau im Sichtfeld. Könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, reine Spekulation jetzt meinerseits, dass jemand wie Toni Martin da dann sagt, ja, fahre ich lieber ohne Brille, als dass ich den Balken da im Sichtfeld habe.
Ihr könnt aber beim Zeitfahren drauf achten, da sind diese Zeitfahrhelme, die aufhaben, die haben ja eine integrierte Brille und wenn die am Start stehen, sieht das alles sehr merkwürdig aus, weil die Augen da immer frei sind oder sehr, sehr oft und das ergibt erst dann Sinn, weil wie du gesagt hast, Thomas, man in dieser Aero-Position quasi man schaut ja im Endeffekt nach oben und erst dadurch macht es Sinn. Beim Zeitfahren am vorletzten Tag ist noch ein Weilchen hin, aber da können wir mal darauf achten. Und Thomas, du bist der Mann der Zahlen und du hast mal wieder was vorbereitet für uns in unserer absoluten Lieblingskategorie.
Strapazen.
Ja, freut mich erstmal, dass es jetzt unsere Lieblingskategorie geworden ist. Ich dachte immer, ihr beiden hört euch nur an, wie ich einfach gerne über Strava rede, aber absolut. Und da bietet es sich heute natürlich an, auf den entscheidenden Berg zu gucken, der Col de Périssoude, der letzte Berg, der heute gefahren wurde, wo, wie wir schon angesprochen haben, das Tempo unfassbar hoch war. Den Com hat sich heute, die beherzte Attacke von Tadej Pogacar haben wir angesprochen, eben Pogi geholt. Nur tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, das abzufeiern oder das einzuordnen, gleich vorneweg. Mir fehlen da natürlich die Kompetenzen, das komplett einzuordnen. Aber trotzdem kommen wir da in einen Bereich, der krass ist auf jeden Fall. Tadej Pogacar holt sich da heute den Com. In dem Strava-Segment, das sind 24 Minuten 08, 428 Watt ist er da gefahren. Ich habe das ausgerechnet mit dem Körpergewicht von Tadej Pogacar, kommen wir da in den Bereich von circa 6,5 Watt pro Kilogramm für 25 Minuten am Ende einer sehr schweren Etappe. Das sind Bereiche, ja, die wirklich mindestens sehr schnell sind. Es geht in die Tendenz zu fragwürdig. Wie gesagt, mir fehlen da Kompetenzen, das einzuordnen. Was auf jeden Fall krass war, es wurde die alte Zeit von Vinokurov von 2003, glaube ich, wurde da um 45 Sekunden unterboten von Tadej Pogacar heute. Das ist eine unfassbare Leistung. Wie gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer, das einzuordnen. Aber wir kommen da auf jeden Fall in den Bereich 6,5 Watt pro Kilogramm. Das ist, sagen wir es mal so, sehr, sehr ordentlich.
Ja, sehr, sehr ordentlich. Ist auf jeden Fall bemerkenswert, so kann man es sagen. Man weiß immer nicht. Es fehlen natürlich einem auch die genauen Gewichtsangaben und so weiter. Das fehlt einem alles ein bisschen, aber du hast natürlich recht, generell beim Radsport sollte man immer die Augen offen behalten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber ja, ist erstmal so hinzunehmen und es gilt die Unschuldsvermutung in diesem Sinne, auch für Tadej Pogacar.
Definitiv. Also nochmal, um das nochmal klarzustellen, ich will jetzt keinen Verdacht aufwerfen und ich verstehe auch, wenn jemand das hört und ich dachte, hey, was redet der jetzt da für ein Blödsinn? Ich finde es ja auch geil, aber das man schluckt schon mal, wenn man das erstmal hört. Vor allem, wenn man sich denkt, wow, Vinokurov-Zeit da, die bisherige Bestzeit hier am Perisurt um 45 Sekunden schlagen, das ist ein
Brett. Ja, Bestzeiten muss man immer so ein bisschen einordnen, natürlich, weil es immer auch von der Rennphase und der Rennsituation abhängt. Das ist, glaube ich, immer, mit Zeiten kann man da nicht so viel anfangen, weil das, ja, ist immer schwierig. Definitiv. Wir haben es ja auch von Simon Geschke gehört, damals in unserem Interview, dass die Berge ja auch ins Trainingsprofil reinpassen müssen. Also im Training ist es sowieso schwer zu erreichen. Rennen ist dann immer situationsabhängig natürlich auch. Lass uns den Blick nach vorne richten. Letzter Tag vor dem Ruhetag.
Genau.
Es geht nach La Rance und wieder eine schwere Etappe. Du hast es schon gesagt. Zweimal erste Kategorie Berg, zweimal dritte Kategorie und einmal vierte Kategorie.
Ja, die vierte Kategorie haben wir ganz am Anfang. Die dürfte noch relativ unspektakulär werden. Ich dachte mir zuerst, es sieht ein bisschen unspektakulärer aus als heute. Man darf aber nicht unterschätzen, wie steil diese Berge sind. Also der Berg, der da Mitte der Etappe schon kommt, der Col de la Hurser, ich habe es mit Sicherheit falsch ausgesprochen, der ist nicht unsteil. Also da reicht man oft zweistellige Prozentwerte, dann geht es eine kleine Abfahrt runter, dann wird es nochmal sehr steil. Und vor allem haben wir ein ganz, ganz ähnliches Etappenfinish wie heute. Wir haben nämlich hinten den Col de Marie Blanc. Das ist auch wieder ein Berg der ersten Kategorie, auch wieder mit einem Zeitbonus oben. Und auch geht es danach wieder eine Abfahrt und dann nochmal 3-4 Kilometer flach. Der Berg ist aber hinten raus richtig steil. Die letzten 4 Kilometer haben, glaube ich, Durchschnittssteigung von 12%, 11-12%. Da könnten wir einen ähnlichen Verlauf wie heute sehen. Und da bin ich gespannt, wenn jemand wie Tadej Pogacar meint, er muss morgen nochmal angreifen, bin ich gespannt, ob er morgen nochmal so fahren gelassen wird wie heute oder wie schnell da morgen das Tempo wieder angeschlagen wird. Es könnte genauso sein wie heute, dass es am Ende wieder eine schöne Schlacht zwischen den Gesamtklassementfahrern wird, ein einzelnes Mann gegen Mann fahren. Und ja, wir können sehr gespannt sein, wer morgen da welche Attacke setzt und vor allem, ob es einen Wechsel im gelben Trikot geben wird, ob Adam Yates das morgen auch nochmal alles mitfahren kann, weil die Zeitabstände innerhalb der Top 10, die sind da sehr, sehr gering.
Worauf hinzuweisen ist, der Zielort La Rance, da hat Primoz Roglic vor 2 Jahren gewonnen, nicht genau bei der Etappe natürlich, aber er hat da aus einer Abfahrt angegriffen, ist dann alleine ins Ziel gekommen. Das heißt, der Mann kennt
Tom Dumoulin,
Froome war damals noch dabei, ja. Alle Mann vorne.
Aber Dumoulin für Roglic.
Ja, also der kennt die Ankunft, das will ich damit sagen. Spricht sicherlich auch nicht einiges dafür, dass er morgen mal eine Attacke versucht. Bergab hat es heute kurz versucht, ist dann aber schnell eingefangen worden.
Und du hast es angesprochen, wer nach der Etappe morgen das gelbe Trikot trägt, der trägt das eine Weile erstmal. Weil es kommt ein Ruhetag, dann kommen 2 absolute Flachetappen, da wird nichts passieren. Bin gespannt, ab wann Jumbo-Visma mal einen Versuch unternimmt, wirklich aktiv ins gelbe Trikot zu fahren. Und mal schauen, ob Adam jetzt das morgen verteidigen kann. Könnte nämlich gut auch durchaus sein, dass er das morgen verliert.
Lass uns doch kurz auf die anderen Trikots schauen. Können wir schnell durchgehen. Sagan hat das grüne Trikot behalten. Bernal weiter in weiß, wobei Pogacar wieder näher rangekommen ist. Bergtrikot bleibt weiter bei Cosnefroid. Ist jetzt aber dicht gefolgt von Nance Peters.
Aus dem eigenen Team.
Genau, die haben jetzt da vorne ihre Truppe versammelt. Und bei der Teamwertung ist noch Education First in Front. Werden sie, glaube ich, auch noch ein Weilchen bleiben. Sie haben einfach genug gute Fahrer, dass sie da bleiben können. Dann würde ich sagen,
wer gewinnt morgen?
Ausreisergruppe.
Glaubst du, dass es eine Ausreisergruppe gibt?
Ja, ich tippe auf eine Ausreisergruppe morgen. Und ich gehe auf muss ich mir kurz überlegen.
Dann überleg du mal, ich sag einfach, um einen anderen Tipp auch zu haben, morgen kommt keine Ausreißergruppe durch. Vor allem wird es dann auch spannender im Gesamtklassement und meine These ist, Primoz Roglic fährt sich morgen ins gelbe Trikot und holt sich den Tagessieg.
Dann gehe ich auf Thomas de Gendt.
Ha. Warum nicht? Er muss irgendwann mal. Ja?
Vielleicht. Ja. Auch einer meiner Lieblingsfahrer. Vielleicht schafft er es morgen. Ich bin gespannt. Einschalten wird sich auf jeden Fall lohnen. Spätestens, das will ich gesagt haben, keine Service-Notiz noch zum Ende. 15:30, da sind sie an dem letzten Kategorie 3 Berg angekommen, im schnellsten Schnitt. Und da sollte man einschalten, dann geht es richtig zur Sache. Dann ist es noch 1,5 Stunden oder was. Sollte man sich anschauen.
Insofern wünschen wir euch allen einen schönen Abend. Wir schauen morgen wieder Tour de France und wir hören uns wieder morgen Abend.
What's up? Der Radsport-Podcast.